Grenzenloses Eventdesign. Gespräche über gute Veranstaltungskultur. Das Thema der heutigen Podcast-Folge: Achtsamkeit.
Hallo und guten Tag, mein Name ist Michael Gleich und für die heutige Folge habe ich mir vorgenommen, besonders achtsam mit meinem Gast zu sprechen. Und das ist Marlene Hirschfeld. Sie ist nicht nur Eventmanagerin und hat Medienwissenschaft studiert, sondern auch und vor allem unterrichtet sie Menschen in Achtsamkeit und Meditationstechniken. Für unsere Podcast-Reihe natürlich eine wunderbare Kombination. Ihr Anliegen ist ein gesunder, möglichst stressfreier Lebensstil für sich und für die Menschen, mit denen sie arbeitet. Sie sagt, Bewusstseinstechniken seien ihr zu alltäglichen Begleitern geworden, mehr noch zu einem, wie sie schreibt, Fundament für meine Zuversicht und Lebensfreude. Herzlich willkommen, Marlene.
Danke, lieber Michael.
Lass uns vielleicht am Anfang klären, was genau du unter Achtsamkeit verstehst.
Eigentlich bedeutet achtsam zu sein, dass wir den jeweiligen Moment, der gerade jetzt passiert, so wahrnehmen, wie er ist und das ohne es zu bewerten. Das heißt, wir nehmen wahr, was passiert, während es passiert und gehen dann aus dem Autopiloten heraus, der uns sonst in unserem Alltag oft leitet. Wir sind dann von so vorgefassten Meinungen und Bewertungen oft geleitet, sehen alles durch einen bestimmten Filter. Und beim Achtsamkeitstraining können wir dann üben, den sogenannten Anfängergeist zu entwickeln. Und das bedeutet einfach, dass wir Situationen wach und offen begegnen und können dadurch unsere Perspektive wechseln und auch mal schauen, was tut mir eigentlich gut, was tut mir nicht gut, was entspannt mich nicht, was habe ich denn eigentlich auch so für innere Muster, auch bezogen auf Stress zum Beispiel, wie gehe ich manchmal selbst mit mir um. Und indem wir uns immer mehr im Anfängergeist üben, können wir Situationen immer wieder neu erleben und uns dadurch auch selbst weiterentwickeln.
Also ich nehme wahr, Anfängergeist und Autopilot, das sind so die beiden Pole. Wenn Menschen mal was verstolpern oder was vergessen, dann sagen sie ja auch oft, oh, das war aber jetzt unachtsam. Oder man kennt ja diesen Satz, geh doch bitte achtsam mit deinen Sachen oder mit meinen Sachen um. Was ist denn der Unterschied zwischen aufmerksam sein und achtsam sein?
Ich würde sagen, dass Aufmerksamkeit auf jeden Fall ein Teil von Achtsamkeit ist. Also es gibt da jetzt nicht so einen wirklichen Unterschied, sondern das gehört einfach dazu. Und das Wichtige ist hier aber dieser nicht wertende Faktor. Also das heißt, wir lenken unsere Aufmerksamkeit auf den Moment und nehmen das einfach wahr, was gerade passiert, ohne das zu bewerten, was da gerade da ist.
Wie kommt dieses Element denn rein? Also das mit der Präsenz, mit der Wachheit, das verstehe ich, das interessiert mich auch sehr. Das werden wir im Laufe des Gesprächs auch nochmal auf das Thema Veranstaltungen beziehen. Da sollte es ja auch so sein, dass die Menschen nicht schlafend oder im Autopiloten anwesend sind. Aber wie kommt dieses Element des Nichtwertens eigentlich ins Spiel? Ist es dann doch etwas Religiöses?
Die Idee der Achtsamkeit beruht auf östlichen Meditationswegen, ist aber vor allem mittlerweile nicht mehr an eine bestimmte Religion gebunden und ist besonders auch durch diese Entwicklungsmöglichkeit des Menschen dieser westlichen humanistischen Psychologie total nah. Und ursprünglich kommt sie aber aus dem Buddhismus und hatte auch eine sehr, sehr lange Tradition. Und da kommen wir auch dazu, woher dann auch dieses Nichtwert mit da reinspielt, auf der damaligen Gelehrtensprache der Pali. Heißt Achtsamkeit nämlich Sati und die Bedeutung davon ist, dass wir uns erinnern. Und zwar, dass wir uns daran erinnern, heilsame Geisteseigenschaften zu kultivieren. Das können dann so Sachen sein wie Nichtwerten, Freundlichkeit, wie können wir loslassen, wie können wir Mitgefühl entwickeln, wie können wir uns in Geduld üben, wie können wir uns in Mut üben und vielleicht auch in Akzeptanz.
Also ich kenne von mir auf jeden Fall, ich mache einen Fehler und dann springt so eine innere Tonspur an, der innere Kritiker, der mich dann verflucht und verurteilt und sagt, was warst du schon wieder tölpelig? Und damit bin ich natürlich in was ganz Altem und nicht mehr in dem Moment. Wenn du jemanden beschreiben solltest, der noch nie meditiert hat und noch keine Achtsamkeitsübung gemacht hat, wie sich das eigentlich innerlich anfühlt, wenn man in diesem Zustand der Achtsamkeit ist, im Gegensatz zum Autopiloten, wie würdest du das beschreiben?
Indem wir mit unseren Gedanken oft im Morgen oder in der Vergangenheit sind, sind wir einfach oft nicht im Moment. Und das hat eine Studie ergeben, dass wir zu 40% nicht anwesend sind. Und damit verpassen wir natürlich besonders die schönen Momente im Leben, weil die negativen fallen uns immer sehr gerne sehr präsent auf. Aber wir verpassen oft einfach das Schönste, was uns so passiert. Und Indem wir achtsam sind, können wir einmal die unangenehmen Dinge wahrnehmen, aber auch lernen, mit denen umzugehen und die schönen Sachen besonders genießen und auch kultivieren. Zum Beispiel ein schönes Abendessen, was man mit den Freunden plant, vielleicht mit seinem Lieblingsessen. Man freut sich auf tolle Gespräche und dann ist aber der Zeitpunkt gekommen, man sitzt da und man ist mit seinen Gedanken nur bei der Arbeit, die morgen auf dem Schreibtisch liegt, macht sich vielleicht Sorgen und nimmt den Moment nicht so wirklich wahr. Das heißt, wir verpassen den Moment. Wenn wir aber lernen können, im Moment zu sein, lassen wir uns nicht mehr so von Sorgen und Gedanken leiten und können dann auch nach und nach einfach zufriedener sein, weil wir die Dinge wahrnehmen, die uns auch glücklich machen und uns aber auch nicht mehr so Sorgen machen und Gedanken für das, was vielleicht kommen könnte.
Ich bin jetzt etwas irritiert, weil ich gerade gestern erst gelesen habe, aus psychologischer Sicht ist es wohl so, dass wir in der Vergangenheitsbetrachtung negative Ereignisse und Erfahrungen eher verdrängen und uns eher ein geschöntes Bild von der Vergangenheit machen. Wie passt das zu deiner Aussage, dass wir doch eher aufs Negative fokussieren im Autopiloten und dass die Achtsamkeit uns hilft, diese positiven Aspekte, die uns nähren, die uns gut tun, wahrzunehmen?
Negatives verdrängen wir sehr gerne. Also das ist oft so, dass wir unangenehme Gefühle eh so ein bisschen lieber von uns wegschieben, anstatt uns denen zuzuwenden. Es gibt aber auch Dinge, die uns passieren, besonders auch in der Kindheit, die uns prägen. Du hattest eben den inneren Kritiker genannt. Das hat mit ganz viel zu tun, was uns in der Vergangenheit passiert ist, in der Kindheit passiert ist. Und auch wenn wir uns vielleicht nicht aktiv mit den Dingen beschäftigen und die vielleicht versuchen zu verdrängen, wirken die trotzdem in uns und können ganz viel mit dem zu tun haben, wie wir die Dinge ansehen, was wir für Muster haben, was wir für Vorstellungen haben von Dingen, wie sie halt sein sollen. Und indem wir uns aber nach und nach auch besser kennenlernen, vielleicht frei machen von dem, was wir für Vorstellungen haben, wie etwas ablaufen soll, vielleicht auch wie eine Veranstaltung sein soll, können wir auch lernen, das einfach so zu akzeptieren, wie es ist. Und das heißt jetzt nicht, dass wir alles Negative akzeptieren und einfach sagen, ja, okay, so ist es halt nun mal, jetzt versuche ich das auch so anzunehmen, sondern dass wir lernen, dass auch Situationen, wenn die anders kommen, als wir uns das gedacht haben, trotzdem schön sein können.
Das erklärt's mir. Vielen Dank. Man stößt ja, wie du schon angerissen hast, in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr häufig auf den Begriff Achtsamkeit, so dass ich fast den Eindruck habe, das ist sowas wie ein Modetrend. Also immer mehr Magazine, die dann heißen Happiness mit Z am Ende und Flow, tauchen an den Zeitungskiosken auf und feiern auch Auflagenerfolge. Ich kann mir vorstellen, dass es einerseits dieser Hype einen Rückenwind auch für deine Arbeit bedeutet, aber befürchtest du nicht auf der anderen Seite, dass das Konzept von Achtsamkeit, die Essenz, auch verwässert wird durch so einen Hype, durch so eine Aufmerksamkeit?
Ich merke, dass in erster Linie einfach dieses Thema der Achtsamkeit präsenter wird in der Gesellschaft, was ich jetzt erstmal als sehr positiv ansehe, weil das schon noch in manchen Bereichen leichte Vorurteilen begegnet. Also auch das Thema Meditation ist ein fester Bestandteil von Achtsamkeit. Und dadurch, dass das jetzt ein bisschen mehr in der Gesellschaft ankommt, öfter genannt wird, gibt es auf jeden Fall weniger Vorurteile. So kann ich das auf jeden Fall bemerken. Und bei Achtsamkeit geht es ja auch besonders darum, dass man sich Dingen zuwendet, anstatt sich von Dingen abzuwenden und dass man auch so nach und nach lernt, leichter mit Dingen umzugehen. Ich glaube nicht, dass es verwässert wird, wenn jemand sich damit beschäftigt und das Gefühl hat, dass es einem helfen könnte, dass man sich seine eigenen Wege findet, wie Achtsamkeit einem da helfen kann, ohne zu verwässern.
Helfen kann es ja bei allem Möglichen. Es kann ja auch helfen, den Stress, den wir haben in der Gesellschaft, Stichwort Turbokapitalismus, noch besser auszuhalten, weil wir dann schön meditieren. Achtsamkeitsübungen zur Leistungssteigerung, was sagst du dazu?
Ja, also in erster Linie kann ich sagen, dass wir, indem wir einfach wahrnehmen, wie wir gut arbeiten können, indem wir uns besser kennenlernen, vielleicht auch merken, so funktioniert das bei mir nicht. Wenn ich jetzt von Meeting in Meeting renne, sinkt meine Leistungskraft, die ich habe. Ich habe bisher noch nicht erlebt, dass Achtsamkeit gezielt dafür genutzt wird, um in einem Unternehmen Leistung zu steigern, sondern in erster Linie, um den Mitarbeitern was Gutes zu tun und auch vielleicht für die einen gesünderen Arbeitsalltag zu ermöglichen. Ich weiß aber, dass Achtsamkeit auch dazu genutzt werden kann, Leistung zu steigern und dass es zum Beispiel auch beim Militär genutzt wurde, um da eine höhere Leistung zu erreichen. Aber in erster Linie glaube ich, dass das dem Menschen selber, der es praktiziert, erstmal hilft.
Ich habe in der Vorbereitung zu unserem Gespräch auch gelesen, das, was du gerade angesprochen hast, dass durch Achtsamkeitsübungen Meetings effizienter geworden sind, weil die Menschen konzentrierter sind, weil sie mehr wahrnehmen, was ihnen gut tut, was wirklich wirkt, auf den Punkt kommen. Wie ist das für dich? Geht es für dich mehr um diese erweiterte Bewusstseinshaltung, die man kriegt durch auch Meditation? Oder geht es für dich mehr um den Aspekt Gesundheit? Oder geht es um beides?
Für mich geht das beides einher. Also wenn wir ein präsenteres Bewusstsein schaffen, also vielleicht auch unsere Wahrnehmung ausweiten, andere Dinge wahrnehmen, schaffen wir uns einerseits halt die Möglichkeit für ein entspannteres Leben und lernen auch mit Herausforderungen und zum Beispiel auch Stress besser umzugehen. Da ist es wichtig, einfach zu bemerken, dass es verschiedene Ebenen von Stress gibt. Es gibt einmal die äußerlichen Stressfaktoren, das ist aber nur eine Ebene von Stress. Und dann gibt es aber auch die innerlichen Stressverstärker, die wir besonders betrachten jetzt beim Achtsamkeitstraining, indem wir schauen, es gibt dann einen bestimmten Reiz. Das kann dann zum Beispiel ein äußerlicher Stressfaktor sein. Und dann gibt es eine Bewertung, die durch uns geschieht. Wie bedrohlich sehen wir diese Lage an? Und habe ich das Gefühl, dass ich selbst damit umgehen kann? Und je nachdem, wie dann die Beantwortung auf diesen Stressreiz von uns ausfällt, desto größer ist die Reaktion oder desto positiver oder auch negativer kann die Situation ausfallen. Und deswegen ist es für uns einfach total wichtig, dass wir in erster Linie uns betrachten und schauen, was sind denn meine inneren stressverschärfenden Haltungen, was sind meine inneren Stressverstärker, woher kommt das vielleicht und wie kann ich auch an manchen Bereichen für mich eine heilsamere Einstellung finden, die mir besser tut, um dann auch mit den äußeren Stressfaktoren nach und nach umzugehen. Das heißt, es reicht nicht, wenn wir in erster Linie sagen, ich lasse jetzt quasi alles hinter mir, was mich so von außen stresst, mein Job vielleicht, der Lärm von der Nachbarwohnung, vielleicht eine Beziehung oder so, sondern es geht auch darum, sich dann ein bisschen besser kennenzulernen, um auch diese inneren Faktoren zu betrachten und dann vielleicht auch da was zu finden, was einem helfen kann.
Einen Stressverstärker haben wir ja schon angesprochen, der innere Kritiker, der macht ganz schön Lärm und ganz schön Stress. Hast du andere Beispiele, wenn wir in der Innenschau dann sind, was Stressverstärker sein können?
Da sind besonders die Gedanken, die wir haben. Also das können auch so Einstellungen sein wie, ich muss perfekt sein, ich muss beliebt sein, ich muss alles unter Kontrolle haben.
So Glaubenssätze.
Genau, also einfach so Haltungen, die man hat, die man auch über die Jahre gerne mal verfestigt und das schwer für einen ist, davon loszulassen. Und die sind dann dafür verantwortlich, dass wir dann so Gedanken haben wie, jetzt stell dich doch nicht so an oder das musst du schaffen oder das musst du perfekt machen. Und das sind dann so Gedanken, die uns dann in einer schwierigen Situation, die für uns jetzt eh nicht schon nicht so leicht ist, das noch schwieriger machen und noch mehr ankurbeln. Ein Beispiel, man sitzt im Auto auf dem Weg zum Konzert und man sitzt eigentlich gemütlich im Auto, hört Musik, hat vielleicht jemand Nettes neben sich sitzen und dann sind aber die Gedanken schon da, oh, jetzt kriege ich gleich keinen Parkplatz, dann komme ich noch später. Und es ist an sich schon eine stressige Situation für uns, aber die Gedanken verschärfen das um ein Vielfaches. Und beim Achtsamkeitstraining würden wir das dann bemerken und merken, ah, interessant, jetzt fange ich an, durch meine Gedanken mich da noch mehr zu stressen. Und je öfter wir das merken und auch merken, was bei uns so für Verstärker hinterstecken, desto leichter fällt es uns dann, damit umzugehen.
Wie du beschreibst, erweitert dir Achtsamkeit sehr stark die Wahrnehmung. Da kommen die Sinne, was ich gerade wahrnehme, in den Sinnen, die Umgebung, die anderen Menschen, also das Außen, aber auch das Inneren. Welche Gedanken habe ich gerade? Welche Gefühle habe ich gerade? Ich habe gelernt aus der Hirnforschung, dass das Gehirn eigentlich eher ein Informationsvernichtungsorgan ist. Also möglichst viele Informationen rausfiltern, damit wir überhaupt Informationen verarbeiten können. Meine Frage ist, überfordern so viele Wahrnehmungen, so viel Informationen nicht das Gehirn?
Ja, gute Frage. Auf jeden Fall ist es so, dass wir uns im Leben, auch um handlungsfähig zu sein, so selektive Wahrnehmung angeeignet haben. Das heißt, wir wählen aus, bewusst oder vielleicht auch unbewusst, was wir sehen, was wir fühlen, was wir schmecken, was wir so an uns heranlassen. Und das hilft uns auf jeden Fall, damit wir uns im alltäglichen Leben besser orientieren können. Weil wenn wir nicht auswählen würden, was wir wahrnehmen, würden wir von so einer Informationsflut überrollt werden. Auf der anderen Seite schränken wir uns damit aber auch ein. Und was vielleicht in der einen Situation hilfreich sein konnte, ist in der anderen Situation dann vielleicht schwieriger für uns. Und dann nehmen wir halt auch viele Dinge in diesen bestimmten Mustern wahr. Das hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass wir gerne mal uns durch so alte Muster leiten lassen. Und beim Achtsamkeitstraining können wir dann üben, auch außerhalb dieser Muster wahrzunehmen und auch bewusst innezuhalten und auch zu schauen, was ist jetzt gerade eigentlich da? Und um dann nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, wenn wir uns das erste Mal mit Achtsamkeit beschäftigen, das heißt, wir fangen an, wirklich unsere Sinne auszuweiten, auch mal andere Dinge wahrzunehmen, kann das manchmal so ein bisschen überfordernd wirken, einfach weil man dann merkt, wie viele Sinne wir eigentlich heutzutage gleichzeitig haben. Das wird auch durch das Mobile, durch viel Handyzeit auch immer nochmal verstärkt. Nehmen wir einfach plötzlich wahr, wie viel eigentlich um uns herum passiert und können dann vielleicht auch bewusst entscheiden, was tut mir eigentlich gerade gut. Und das kann dann zum Beispiel sein, dass man Auto fährt und mal ohne Musik Auto fährt oder man kocht und hört dabei kein Hörspiel oder schaut nichts dabei, sondern kocht einfach. Deswegen würde ich sagen, dass im Allgemeinen, je mehr wir uns in Achtsamkeit üben, dass eher weniger überfordernd für uns wird und wir einfach dann mehr mit dem leben können, was uns jetzt gerade gut tut.
Wenn ich mir solche Magazine angucke, in denen Achtsamkeit jetzt plötzlich ein ganz großes Thema ist, ich habe ein paar erwähnt, dann kommt mir so eine gewisse Kuscheligkeit entgegen. Die Seiten sind mit schönen Fotos, schönen Menschen, schöne Farben, so ein bisschen pastellig. Ist Achtsamkeit vielleicht für manche Menschen auch eine Möglichkeit, die dunklen Seiten, die schwierigen Seiten des Menschseins auszublenden, Konfrontation zu vermeiden, Konflikte zu vermeiden?
Nein. Also ich würde sagen, es geht komplett in die andere Richtung. Wir lernen wirklich, die Dinge wahrzunehmen und eben nicht, besonders auch so schwierige Gefühle und so, nicht wegzuverdrängen, sondern uns denen zuzuwenden. Und da ist natürlich wichtig, dass man dann vielleicht so ein paar Methoden an der Hand hat, weil das ja auch mal gerne sehr doll für einen sein kann. Und es geht auf keinen Fall darum, dass wir uns beim Achtsamkeitstraining hier diesen dunklen Seiten des Menschseins, wie du es genannt hast, dass wir die uns irgendwie kuschelig und pastellig machen und verdrängen, sondern wirklich, dass wir lernen, wie wir denn mit solchen Zeiten auch besser umgehen können. Und dazu gehört eben auch, dass wir uns den schwierigen Dingen zuwenden.
Geht es dann nicht nur um Wahrnehmung, sondern auch um Veränderung? Also meine Frage ist so im Hintergrund, wie verhinderst du vielleicht auch bei deinen Achtsamkeitstrainings, dass nicht doch wieder dieser Gedanke ins Spiel kommt, ich muss ein besserer Mensch werden, ich muss klüger, aufmerksamer, achtsamer werden, also das ganze Selbstoptimierungsprogramm dann anläuft?
Ich sage da immer gerne, alles kann, nichts muss. Jeder geht seinen eigenen Weg bei diesem ganzen Thema und auf jeden Fall ist diese Selbstentwicklung ein Teil von Achtsamkeit, einfach weil viele Menschen, die sich auch diesem Thema widmen, merken, dass sie in irgendeiner Weise vielleicht unzufrieden, gestresst oder nicht glücklich sind. Und dann, indem man halt sich besser kennenlernt, das ist so der erste Schritt. Das heißt, wir schauen, was habe ich denn eigentlich so für Haltung, was habe ich so für Strukturen und Muster, die mich unglücklich machen, um dann zu gucken, möchte ich dabei oder kann ich vielleicht auch irgendwas verändern, womit es mir dann besser geht. Das ist quasi ein Schritt in Richtung mehr Gesundheit, auch geistliche Gesundheit, körperliche auch sowieso. Das hängt da ganz doll mit zusammen.
Du hast gerade das Wort Selbstentwicklung auch genannt. Was ist deine Erfahrung? Wie reagieren die Menschen auf Selbstentwicklung im Gegensatz zu Stressreduktion? Kommt das eine oder das andere besser an, auch wenn du in Unternehmen gehst? Stressreduktion könnte ja die Assoziation nahelegen, na, da ist jemand sehr schnell überfordert. Manager, die wollen ja halt stressresistent sein, belastbar. Gibt es da so Reizworte, die besser oder schlechter ankommen?
Ich kann mir vorstellen, dass Stressreduktion vielleicht bei manchen so eine negative Assoziation hervorrufen kann, eben weil man vielleicht eher denkt, Stress ist eh für einen so schwierig, man möchte nicht Stress haben, wie du gesagt hast, man möchte stressresistent sein und jetzt kommt da vielleicht jemand, der möchte mir erzählen, wie ich da jetzt besser mit umgehen soll und jeder ist da anders und daher würde ich sagen, dass das sehr auf den Menschen ankommt, auch wo man sich gerade sieht, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, ich habe Unterstützungsbedarf, ne? Wenn ich merke, ich bin total gestresst, Hilfe, ich brauche da jemand, der mir weiterhilft, dann ist das vielleicht für einen ansprechender. Und Menschen, die vielleicht merken, ich habe bestimmte Dinge, an denen ich bei mir arbeiten möchte, ich kann zum Beispiel nicht so gut loslassen, dann ist für die das Wort Selbstentwicklung besser.
Ich habe in der Anmoderation gesagt, dass du sehr unterschiedliche Kompetenzen wunderbar miteinander verbindest, nämlich bist du gelernte Eventmanagerin. Und ich habe gelesen auf deiner Website, dass es dir darum geht, für Menschen besondere Momente zu schaffen. Das hat mich sehr angesprochen. Dann hast du Medienwissenschaft, Medienmanagement studiert und bist jetzt aber vor allen Dingen Achtsamkeitslehrerin. Wie verbindest du diese unterschiedlichen Kompetenzen miteinander? Wie verbinden die sich in deiner Berufspraxis miteinander? Und vielleicht kommen wir dann auch auf das Thema, was kann Achtsamkeit bei Veranstaltungen, wie wir sie kennen, beitragen?
Ich habe eine Ausbildung zur Eventmanagerin gemacht, das war direkt nach dem Abitur, also noch in jungen Jahren und habe dann da gemerkt, wie stressig eigentlich der Job einmal als Eventmanagerin sein kann, in der Planung, aber auch am Event selbst, und habe dann gemerkt, das tut mir nicht gut. Dieser Stress, einerseits mit den Gedanken schon im Event zu sein, dass am nächsten Tag ist, oh Gott, was könnte da schiefgehen, und auch selbst bei den Events, wenn dann was schiefgegangen ist, war das für mich dann schwierig, damit umzugehen. Und dann habe ich halt geguckt, was gäbe es denn da, was mir helfen könnte. Und dann bin ich in Kontakt mit dem Thema Achtsamkeit, auch mit Meditation gekommen, habe dann eine Ausbildung zur Achtsamkeitslehrerin gemacht, war dann aber selber auch schon in Achtsamkeit geübt und habe dann aber auch gedacht, boah, warum kann das nicht jeder? Ich muss das unbedingt in die Welt hinaustragen. Und jetzt gebe ich einmal Achtsamkeitskurse, das heißt, das sind 8-Wochen-Kurse, wo ich wirklich mit verschiedenen Teilnehmenden so einen Prozess durchlaufe. Und ich mache aber auch Workshops, auch zum Beispiel in Unternehmen. Und auf Veranstaltungen bringe ich das natürlich gerne auch selber ein. Das kommt immer sehr auf die Veranstaltung an, wie das so möglich ist. Und was für mich aber schon von meiner Seite als Eventmanagerin lange jetzt dabei ist, ist einmal für mich selbst halt so zu sorgen und zu schauen, wie kann ich das eigentlich für mich alles selbst schön gestalten und wie kann ich auch gut damit umgehen, wenn Dinge mal nicht so laufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann halt auch auf der Veranstaltung selbst. Also wie kann ich da eine achtsame Kommunikation ins Spiel bringen? Wie kann ich vielleicht ein Event schön achtsam starten, um so einen runden Start ins Event zu haben? Wie kann ich einen kleinen oder mehrere kleine besondere Momente schaffen? Das ist jetzt je nach Event dann auch sehr unterschiedlich. Und wie kann ich das auch alles zu so einem runden Schluss bringen?
Lass uns das mal ganz kurz aufdröseln. Du hast den Start genannt, du hast zwischendurch Stationen einer Veranstaltung, die länger läuft, und auch den Schluss. Was hast du für Beispiele, wo du Achtsamkeit als Übung, jenseits davon, dass du selber achtsam bist und für dich sorgst, wie kannst du das den Menschen zur Verfügung stellen, den Teilnehmenden an so einer Veranstaltung?
Wir nehmen mal ein Eintagesseminar. Also das heißt, im beruflichen Umfeld wird das vielleicht von einem Unternehmen organisiert und dann kommen da die ganzen Kolleginnen aus einer Abteilung zusammen und vielleicht bedeutet die Veranstaltung für die eher noch so ein To-Do mehr am Tag und ist vielleicht ein bisschen stressig, weil es in dazwischen noch gequetscht wird. Man hat vielleicht noch andere Dinge im Kopf und ist gar nicht so bei der Veranstaltung selber. Das heißt, einmal stresst die ein und zusätzlich kann man die auch nicht so wirklich wahrnehmen. Und man könnte so eine Veranstaltung beispielsweise so gestalten, dass man sagt, man macht einen gemeinsamen achtsamen Start. Das bedeutet bei uns, dass man erstmal kurz, wenn alle sitzen, alle ankommen lässt und dann so eine kleine Übung einfach zum Ankommen macht. Das heißt, wir nehmen kurz wahr, wie geht es mir eigentlich jetzt gerade im Moment? Was fühle ich so? Wie fühlt mein Körper sich an? Und dann macht man aber auch so einen leichten Übergang, wo man dann die Übung umleitet, wieder aufs Außen, damit man dann noch bereit ist, sich der Veranstaltung zu stellen.
Und diese Wahrnehmung, wie leitest du das an? Also ist das dann so, dass die Menschen dann auch im beruflichen Kontext mit geschlossenen Augen da sitzen und in so einer meditativen Haltung, dass es eine Stille gibt, dass es eine gewisse Ruhe gibt, die ja für viele so ein bisschen verdächtig ist? Soll das jetzt hier ein Gebetskreis werden?
Ja, diese Übungen sind je nach Gruppe, den ich quasi gegenübertrete, immer darauf angepasst. Also wenn Achtsamkeit ganz offensichtlich ein Bestandteil der Veranstaltung sein soll, dann wird das auch dementsprechend von mir eingeleitet. Und wenn ich weiß, da gibt es vielleicht Skepsis in diese Richtung, dann erkläre ich immer erstmal so ein bisschen was. Also wofür machen wir das? Das ist wie Gehirntraining. Man kann sich das auch so vorstellen, man geht auf die Matte, hebt ein paar Gewichte, um fitter zu sein und stärker Dinge zu heben. Und bei diesen Meditationen ist es genauso, dass wir dann stärker sind in manchen Situationen, die für uns schwierig sind. Eigentlich ist es aber bei diesem kurzen Ankommen, was wirklich meistens nur so 3 Minuten ist, gar nicht notwendig, weil auch die Skeptiker kommen dabei einfach runter, um mich mal nur für ein paar Minuten auf den Moment zu fokussieren. Und dadurch ist es aber schon so, dass die meisten einfach so einen Moment haben, um anzukommen. Das heißt, man hat vielleicht schon mal so eine ruhige Basis geschaffen und dann könnte man auch gucken, je nach Gruppengröße, je nach Konstellation macht man einen kleinen Check-in. Das heißt, vielleicht sagt mal jeder, wie geht's mir gerade oder was ist mir für heute wichtig. Und dann ist es wichtig zu schauen, wie wollen wir denn kommunizieren. Also dieses Thema achtsame Kommunikation kann man da auf jeden Fall einbringen. Das heißt, man wählt eine Art der Kommunikation, die aus Ich-Botschaften besteht und versucht, Vorwürfe und so Anklagen zu vermeiden, je nach Thema, was man so bespricht, und kann auch an sich in diese ganze Kommunikation des Seminars eine Entschleunigung bringen, je nach nachdem, wenn zum Beispiel alle sprechen, dass man so einen Redestab einführt, um zu gucken, dass jeder wirklich sehr gezielt und sehr zielorientiert spricht und dass da nicht zusätzlich noch durch die Kommunikation, die da herrscht, irgendein Stress oder eine Unruhe entsteht.
Gibst du diese Regeln vor oder leitest du an, lasst uns gemeinsam überlegen, wie wir das hier handhaben wollen?
Das kommt ganz auf die Gruppe an. Also manche haben schon ihre eigenen Techniken und sonst komme ich mit ein paar Vorschlägen und spreche das aber manchmal auch im Vorfeld schon mit den Ansprechpartnerinnen ab, um zu gucken, was da passen könnte.
Das ist zwischendurch, ganzen Tag, die Kommunikation. Jetzt hast du den Schluss auch noch erwähnt. Was wäre ein achtsamer Schluss?
Noch kurz vorher zu den Pausen. Die sind nämlich besonders wichtig, besonders bei so einem langen Tag, dass man jetzt nicht eine Pause hat und sich dann vielleicht in seinem Arbeitsraum oder so hinstellt, mit Kollegen noch über die Arbeit spricht und halt gar nicht so entspannen kann, sondern dass man schaut, kann ich Pausen planen, die weg vom Arbeitsplatz sind? Vielleicht kann ich in die frische Luft oder in eine Bewegung kommen, in Ruhe essen, geistig abschalten, indem man dann eben nicht über die Arbeit spricht. Medienfreie Zeit, was ja besonders in der aktuellen Zeit sehr stark ist, diese Medienzeit. Und das kann einen auch entspannen, mal was zu machen, was nicht mit Medien zu tun hat. Immer wieder nach so konzentrierten Arbeitsphasen eine kleine Pause machen, die auch qualitativ ist. Dann kann man auch am Ende von der Veranstaltung noch so ein achtsames Ende einbauen. Das heißt, man hält vielleicht nochmal eine kleine Rückschau auf das, was wir erreicht haben und feiert sich für das, was man erreicht hat und nicht für das, was man nicht erreicht hat, macht nochmal so eine kleine Beglückwünschung von sich selber und hält dann auch nochmal kurz inne. Okay, wie geht's mir denn jetzt am Ende dieses Tages? Was habe ich jetzt vielleicht noch für Gedanken? Und dann geht man auch ruhig aus der Veranstaltung raus in das, was auch immer dann noch kommen mag.
Das hört sich ja nach einer total runden Sache an. Bist du auch schon mal in eine Situation gekommen, wo dir der totale und blanke Widerstand entgegengekommen ist und die gesagt haben, nee, also jetzt so ein Zeug, das ist so eine esoterische Richtung, das machen wir nicht mit?
Nicht bei so Veranstaltungen, kann bei Workshops manchmal so sein, weil dann gibt es zum Beispiel Workshops im Unternehmen, die dann irgendwie die Chefs für einen geplant haben und dann sind das auch Pflicht-Workshops, wo man teilnehmen muss zum Thema Achtsamkeit und Meditation. Man spürt das dann meistens auch im Raum, wenn das so ein geballter Widerstand ist. Und dann mache ich das sanfter, diese Einleitung. Das heißt, ich erkläre einfach ganz objektiv, ganz allgemein, was ist eigentlich Achtsamkeit? Was gehört da so zu? Wo kommt das auch her? Warum üben wir das hier? Wofür macht man das eigentlich? Was gehört so dazu? Und zeige einfach auch diese Alltagstauglichkeit von Achtsamkeit. Das ist jetzt nichts, was nichts ist, wo man sich auf ein Kissen setzen muss und dann plötzlich im Nichts schweben soll, sondern ich zeige halt einfach auf, wie normal das ist und zeige auch nochmal, dass das eigentlich in jedem von uns ist und dass man einfach gucken kann, was habe ich denn so für einen Tag vor mir und wie kann ich den achtsam gestalten. Und oft, wenn man dann eine Vorbereitung gemacht hat, ist auch nicht mehr so viel Widerstand da, wenn man dann wirklich eine Meditation anleitet. Und wenn dann noch eine positive Erfahrung dabei rumkommt bei dem einen oder der anderen, die entspannt, dann hat man oft den Widerstand geschlagen und hat dann auch ein kleines Erfolgserlebnis.
Ich meditiere ja selber und moderiere auch. Und eine Erfahrung, um größere Akzeptanz dafür zu kriegen, wenn ich auch solche kleinen Achtsamkeitsübungen, ein paar Minuten der Stille oder ein Bodyscan, wo man mit der Aufmerksamkeit in verschiedene Körperteile geht, um dann anzukommen, ist, wenn ich erwähne, also die Hirnforschung hat ergeben, das ist wertvoll und das macht den Geist klar. Ist das eine Erfahrung, die du auch hast?
Ja, auf jeden Fall. Ich arbeite auch mit Konzepten, die mit vielen Begleitforschungen gelehrt wurden und das natürlich auch sehr hilfreich. Und wenn man dann noch die genauen Bereiche im Gehirn nennen kann, die durch Meditation positiv beeinträchtigt werden, dann habe ich auf jeden Fall den Nagel in der Wand.
Was ich mich noch frage gegen Ende unseres Gesprächs, wir hatten auch eine Podcast-Folge über das Thema Dialog, was eben nicht ein oberflächliches Alltagsgespräch ist, sondern ein wirkliches Aufeinander-Eingehen zwischen dem Ich und dem Du. Inwiefern dient Achtsamkeit auch einer dialogischen Gesprächskultur?
Wenn wir uns dem Thema Achtsamkeit zuwenden, dann gehört auf jeden Fall auch die Kommunikation dazu. Das heißt, achtsame Kommunikation ist ein sehr fester Bestandteil vom sich in Achtsamkeit üben. Und deswegen dient Achtsamkeit auf jeden Fall einer Gesprächskultur, wo wir lernen, besser zuzuhören, auch wie wir uns gut mitteilen können, so dass es auch ankommt, was wir sagen. Und aber auch den oder die gegenüber besser zu verstehen. Das heißt, wir hören wirklich dem anderen oder der anderen zu und gehen nicht direkt in die eigene Geschichte, was könnte ich jetzt dazu sagen oder was habe ich damit für Erfahrungen mitgemacht, dann ist auch wieder dieses Nichtwerten im Spiel. Das heißt, wir versuchen das Gesagte nicht zu bewerten. Das ist unglaublich schwierig, weil wir einfach automatisch werten. Das ist so eine Wertetendenz, die wir haben. Wir können das aber wahrnehmen und dann gucken, ah, vielleicht schaffe ich auch jetzt mal hier nicht in die Bewertung einzugehen. Dann können wir auch lernen, wertzuschätzen, anzuerkennen, was wir da gerade hören, vielleicht auch verschiedene Perspektiven einnehmen, Empathie zu haben und auch kongruent mit dem zu sein, wie wir unseren Körper halten. Das heißt, kann ich vielleicht mit meinem Körper noch mehr das betonen, was ich sage, was ich höre? Und kann ich auch Verantwortung für meine eigenen Gefühle und für meine eigenen Reaktionen haben, die ich da auf was Gesagtes habe? Also ich denke mal, jeder von uns kennt es, jemand sagt was zu einem, was man vielleicht nicht so gerne hören wollte und dann sagt man, du bist jetzt schuld, dass ich mich so schlecht fühle. Und man kann einfach lernen, für das, was man fühlt, selbst eine Verantwortung zu übernehmen und dann auch eigener Herr oder Herrin über das zu sein, was ich fühle und mich damit auch unabhängiger machen.
Ich habe jetzt den Impuls, mich ganz in deine Hände zu geben, was einen achtsamen Abschluss dieses Gesprächs angeht. Vielleicht hast du eine Idee, wie wir jetzt gemeinsam achtsam abschließen können und dass du das einleitest.
Ja, sehr, sehr gerne. Dann übernehme ich das doch mal spontan. Ja, dann würde ich jetzt gerne alle, die zuhören und auch dich dazu einladen, mal eine kleine Innehaltenübung zu machen. Das heißt, wir können das, was gerade so besprochen wurde, das heißt, wir nehmen wahr, was passiert, während es passiert, einmal gemeinsam üben. Und da würde ich euch jetzt einfach alle mal gerne durchleiten. Und wir nehmen dafür einfach eine Haltung ein, die aufrecht ist. Beide Füße stehen auf dem Boden, alles wird aus den Händen gelegt. Die können gerne auf den Oberschenkeln oder auf dem Bauch abgelegt werden, die Hände. Und wir nehmen so eine aufrecht und dennoch entspannte Haltung ein und schließen dann gerne einmal unsere Augen. Und dann nimm gerne einmal wahr, wie es dir jetzt geht. Und schau mal, was für Gedanken gerade noch da sind. Vielleicht kannst du auch eine innere Stimmung wahrnehmen. Vielleicht sind da Gefühle, die auftauchen. Und nimm das einfach wahr, ohne das zu bewerten. Und das darf alles jetzt da sein. Nimm dir wirklich hier einen Moment Zeit, um zu schauen, wie es dir geht. Und dann schau auch mal, wie sich dein Körper gerade jetzt anfühlt. Vielleicht kannst du manche Körperregionen besser wahrnehmen, manche vielleicht weniger. Vielleicht ist manches unangenehm, manches angenehm. Und nimm auch das einfach wahr, ohne zu bewerten, was da ist. Du musst nichts verändern, alles darf so sein, wie es jetzt gerade ist. Und dann lenke deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Und schau mal, wo du den jetzt gerade im Moment gut spüren kannst. Vielleicht in deiner Nase, in deinem Hals, deinem Brustraum oder im Bauch. Und dann verweile da für einen Augenblick und verfolge ein paar Atemzüge dort deinen Atem und lass den ganz natürlich fließen, so wie er jetzt gerade fließt. Und verfolge da die ganze Einatmung. Und auch die ganze Ausatmung. Und auch der Atem darf so sein, wie er jetzt gerade ist. Und verfolgt ihn da an dieser Stelle jetzt einfach für ein paar Atemzüge. Und dann weite deine Aufmerksamkeit langsam aus und nimm erstmal dein ganzen Körper wahr, von Kopf bis Fuß, als Ganzen. Und spür vielleicht auch die Unterlage, auf der du hier sitzt. Und weite deine Aufmerksamkeit Schritt für Schritt aus. Vielleicht merkst du eine bestimmte Temperatur im Raum und nimmst den Raum nach und nach mehr wahr. Vielleicht bemerkst du Geräusche. oder auch Gerüche. Nimm einfach wahr, was du da wahrnehmen kannst, was in deine Sinne kommt. Und dann nimm noch gern ein paar tiefe Atemzüge. Und dann bewahr dir einen Teil dieser Aufmerksamkeit auf den Moment, dieser Qualität der Achtsamkeit, wenn du jetzt gleich deine Augen wieder öffnest und in deinen Alltag gehst.
Vielen Dank, Marlene. Ich glaube, ich war noch nie am Ende eines Podcast-Gesprächs so entspannt. Ich muss auch sagen, dass sehr unterschiedliche Dinge aufgepoppt sind, so in diesem Innehalten. Kann man sowas überhaupt machen in einem Podcast, eine Achtsamkeitsübung? Durfte sein. Ich danke dir herzlich für deine Zeit.
Sehr gerne.
Zugewandtheit, für deine Wachheit, für deine Spontanität mit der Übung. Und wünsche dir viel Erfolg für diese Kombination, besondere Momente, Veranstaltungen zu schaffen und als Achtsamkeitstrainerin. Herzlichen Dank.
Dies war ein Podcast aus der Reihe Grenzenloses Eventdesign – Gespräche über gute Veranstaltungskulturen.